Herzlich willkommen, ihr lieben Geschwister. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Ein Jahr aus Gottes Gnade, das wir miteinander erleben dürfen. Noch niemand weiß, wie es wird, aber unser Herr weiß es. Und ja, wir setzen heute unsere Tradition fort, dass wir die neue Jahreslosung betrachten. Die Jahreslosung von 2021. Und einige von euch werden sie schon gelesen haben, einige kennen sie auswendig. Sie ist uns letztes Jahr auch schon mal hier begegnet. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Sie heißt, oder sie ist ein Beziehungsappell, so nenne ich das mal. Es ist ein Appell und mein Appellohr ist manchmal sehr sensibel. Viele von uns haben ja so ein Appellohr. Manche haben da eine innere Verknüpfung, die jeden Appell ansaugt, die ständig hören wollen, was gilt es zu tun, die irgendwie da auf der Suche sind, was es zu tun gibt. Und andere sind eher auf der anderen Seite gelagert, die werden schon ganz nervös, wenn sie wieder einen Appell hören. Wenn da etwas irgendjemand von einem will, wenn da ist schon wieder jemand, der will mir was anschaffen und er gibt Aufträge und dann und Anforderungen und die werden dann unruhig und blocken irgendwie ab. Und spätestens hier oder an diesem Gedanken, ja, sehen wir etwas über uns, aber wir sehen natürlich auch, jeder Appell hat etwas mit einer Beziehung zu tun. In welcher Beziehung stehen wir zu dem, der diesen Appell gibt, zu der Person, die ihn ausdrückt. Und das ist auch hier in unserer Jahreslosung natürlich so. Und da möchte ich den ersten Schwerpunkt gleich setzen, aber vielleicht erstmal den Text. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn wir das ein bisschen auf uns wirken lassen, dann ist das ein fast ein Fremdkörper in unserer Welt. Barmherzig. Und trotzdem wird es auch in unserer Welt bis heute gebraucht. Über 20 Jahre nach Christi Geburt. Es wird gebraucht, diese Barmherzigkeit. Und es gibt diese Aufforderung. Wir werden nachher noch den Zusammenhang betrachten, wo dieser Vers herkommt. Eine andere Übersetzung, die ich gefunden habe, und weil für alle, die den schon sehr oft gehört haben und irgendwie ist er schon so ein bisschen abgedroschen, werdet also stets erbarmend, so wie auch euer Vater erbarmend ist. Fand ich ganz interessant. Werdet also stets erbarmend. Steht in Lukas 6, Vers 36. Es ist immer gut, das auch aufzuschlagen und nachzulesen. Im Griechischen, die griechische Sprache liebt diese Partizipien, erbarmend zu werden. Und daher hat dieser Übersetzer, der Professor Janssen, hat hier diese Worte genauso versucht, möglichst originalgetreu weiterzugeben. Aber wie wird man das? Darüber wollen wir miteinander nachdenken. Aber zurück zum ersten. Beziehungsappell, und das war die erste Frage, die mir kam, ja, wenn da heißt, wie euer Vater erbarmend ist. Jesus steht damals vor seinen Jüngern, er steht heute vor dir, vor uns, vor mir. Und es ist interessant, das ist die erste Aussage im Lukas-Evangelium, wo Jesus davon spricht, euer Vater. Und das war damals im Judentum nicht so üblich wie bei uns heute, bei Menschen, die die Bibel lesen, bei Menschen, die zur Gemeinde gehen, die irgendwie mit Jesus unterwegs sind. Das war noch nicht so üblich, dass man von unserem Vater im Himmel gesprochen hat, vom himmlischen Vater, vom Gottvater, sondern dieser Vaterbegriff war eigentlich den Juden eher fremd. Und jetzt spricht Jesus zu seinen Jüngern, die ja allesamt jüdischer Herkunft waren oder israelitischer Herkunft, spricht er, so wie auch euer Vater erbarmend ist. Und die werden sich gefragt haben, wen meint er? Jetzt sind wir eine Gruppe, jeder hat seinen eigenen Vater, aber Jesus spricht von einem Vater. Und sie werden nachgedacht haben. Wer ist hier gemeint? Er hat ja nicht gesagt von meinem Vater. Dann hätten sie es vielleicht noch einfacher anordnen können. Ich kann mir vorstellen, sie haben ein bisschen nachdenken müssen. Und dieses Nachdenken wollen wir jetzt etwas aufnehmen. Wer ist dein Vater? Und da geht es natürlich um den Vater im Himmel. Und ist er dein Vater? Hast du diese Beziehung? In welcher Beziehung stehst du zu dem allmächtigen Gott, zum Vater im Himmel, von dem Jesus in diesem Satz spricht? Und ich hoffe und erbitte, dass er eben wirklich dein Vater ist. Dass du durch Gottes Wort, durch Gottes Geist zu einem Gotteskind geworden bist. Denn dann gilt dir der Satz 1:1, so wie er da steht. Wenn aber der Vater, der große und ewige Gott, noch nicht dein Vater ist, wenn du noch nicht sein Kind bist, dann gilt er dir nicht in gleicher Weise. Wie willst du einen fremden Vater nachahmen, dessen Geist du nicht hast, dessen Wesen noch nicht in dir gegründet ist? Und das ist das Erste. Wenn du schon als Gotteskind in dieser Welt unterwegs bist, dann hast du Grund zum Danken, dass Gott dein Vater ist und dass du seinen Geist hast. Wenn du das noch nicht hast, dann ist es ein Grund, das zu ändern. Dann ist es ein guter Grund, jetzt Kontakt aufzunehmen mit diesem Gott und Vater. Ihn zu bitten, in dein Leben zu kommen, ihn um Vergebung zu bitten, sein Wort zu lesen, Kontakt aufzunehmen mit Menschen, die ihn schon als Vater kennen und auch zu einem Gotteskind zu werden. Das geht in einem Gebet, aber es ist ein übernatürliches Wirken Gottes und viele haben es schon erfahren und ich lade dazu ein, unter dieser Frage, wer ist dein Vater, wirklich diese Beziehung zu klären. Zu dem ewigen Gott. Und Jesus ist deswegen auf die Welt gekommen, um diese Beziehung neu möglich zu machen. Später im Lukas-Evangelium, in Kapitel 10, greift Jesus das nochmal auf, diese Vaterbeziehung. Das ist die dichteste Ansammlung von Vaterwörtern oder Vaterbeschreibungen im Lukas-Evangelium, in Kapitel 10, ab Vers 21. In derselben Stunde, also damals, da frohlockte Jesus im Geist oder im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, und da redet er seinen Vater natürlich ganz normal als Vater an, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen, aber es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem irgend es der Sohn offenbaren will. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen und uns zu Gotteskindern zu machen. Und deshalb klär deine Beziehung zum Vater. Das Zweite, betrachte Gott, den Vater. Wenn Jesus sagt, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist, dann müssen wir uns natürlich den Vater anschauen. Wie barmherzig ist er denn? Und da, ja, jetzt kann ich natürlich nicht die ganze Bibel jetzt vorlesen, aber so ein paar Akzente, ich könnte es schon, aber das wird ein bisschen dauern. Ein paar Akzente möchte ich uns da näher bringen. Die erste große Stelle, es gibt eine vorher, aber die erste große Stelle, wo von der Barmherzigkeit Gottes die Rede ist, ist in 2. Mose 33, Vers 19. Mose hatte schon einiges durch mit dem Volk Israel und auch mit Gott erlebt und Mose möchte Gott sehen. Er möchte Gottes Angesicht sehen. Und Gott sagt, Mose, ich mag dich sehr, aber das geht nicht. dann bist du tot, dann bist du geliefert. Als ein sterblicher Mensch kann Gottes Angesicht nicht sehen. Und Gott sprach zu ihm: Ich will all meine Schönheit, Güte, meine Anmut, das ist ein Wort, was ganz breites Bedeutungsspektrum hat, will ich vor deinen Augen vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn oder den Namen Jahwe laut vor dir ausrufen, nämlich, dass ich Gnade erweise, wem ich eben gnädig bin, und Barmherzigkeit dem erzeige, dessen ich mich erbarmen will. Das hier ist noch nicht im Geschehen selber, sondern Gott redet noch mit Mose und erklärt ihm, wie es sein wird und was für eine großartige Begegnung er ihm bald schenken wird. Mose wollte ja Gott direkt sehen, Gott sagt, das geht nicht, aber das hier, das werde ich tun. Ein paar Verse weiter, in Kapitel 34, dann geschieht das. Gott hat Mose in eine Felskluft gestellt, damit er festen Stand hat, und Gott zeigt sich in dieser Weise, wie er das hier beschreibt. 2. Mose 34, Vers 6, wenn ihr das nachlesen wollt. Dann zog er, Gott, vor seinen Augen, Mose konnte das sehen, vorbei und rief. Und jetzt diese Stimme, Gott selber, oder hat rufen lassen oder hat gerufen. Yahweh, Yahweh, Gott. Und dann das Erste, was er nennt. Barmherzig. Das ist die erste Beschreibung, die Mose in die Ohren bekommt, als Gott sich da wie auch immer zeigt. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist. Das ist die Selbstvorstellung Gottes, die Israel und bis wir heute 100, ja 1000-fach wiederholt haben. Gnade über 1000 Generationen. Und wenn wir grob überschlagen, eine Generation, 25 Jahre, sind 25.000 Jahre. Mose ist ungefähr 1500 vor Christus hat er gelebt, ganz grob. So kann man immer grob rechnen, 2000 Jahre Abraham, 1500 Jahre Mose, 1000 Jahre David. Das sind die groben Abschnitte. 1500 Jahre, jetzt haben wir 2020 nach Christus. Bei 25.000 Jahren, bei ja, 1000 Generationen, sind wir noch längst nicht am Ende von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Er ist der Ewige, der Barmherzige, der großartige Gott. Und jetzt zeigt er, und das ist das Erste, was er betont. Die erste Betonung ist barmherzig, gnädig, langmütig, reich an Güte und Treue und Gnade über 1000 Generationen hin. Und jetzt gibt eine zweite Seite, die auch wichtig ist, wenn wir Gott betrachten, die aber nicht im ersten Fokus steht, aber im zweiten, die gleich dazugehört. Der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, großartig, aber keineswegs ungestraft lässt. Der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Gott nimmt Schuld ernst. Sonst wäre er nicht Gott, sonst wäre er nicht heilig, sonst wäre er nicht gerecht. Gott sei Dank wissen wir von Jesus, der um dieser Ernsthaftigkeit der Schuld willen ans Kreuz gegangen ist, der bezahlt hat. Gott hat sie nicht ungestraft gelassen. Er hat seinen Sohn dafür bezahlen lassen. Betrachtet Gott den Vater. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Er findet eine Lösung, wo wir Menschen keine Lösung haben. Betrachte Gott den Vater. Und jetzt noch ein paar fantastische Beispiele. 1. Mose 19, das ist für Menschen, die die Bibel schon öfter gelesen haben, da die Geschichte von Sodom und Gomorra. Bis heute sprichwörtlich, lange her, aus der Abrahamsgeschichte, aus dem Bericht, wie er gelebt hat. Und Gott hatte beschlossen, Sodom und Gomorra sind so böse, ich werde sie vom Erdboden vertilgen, ich werde sie vernichten. Und er hatte natürlich gesehen, dass dort der Neffe von Abraham, der Lot, drin wohnte. Und Gott hatte beschlossen, den Lot nicht mit umzubringen mit den anderen. Und er schickt dort zwei Engel hin, die den Lot dort holen sollen oder ihn warnen sollen. Und die warnen ihn auch. Die warnen ihn in Kapitel 19, Vers 15. Vorher schon. Und dann der Lot, auf der einen Seite wird er später als Gerechter bezeichnet und auf der anderen Seite war er sehr verhaftet in seiner Heimat. Wer möchte schon fliehen? Aber die Engel hat ihm gesagt, du musst fliehen. Sonst wirst du mit umkommen, wenn du in dieser sündigen Gegend bleibst. Und das hat sich hinausgezogen. Im Morgengrauen, heißt es dort in Vers 15, drängten die Männer, also die Engel, die Männer Gottes, Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter hier, sonst wird die Schuld der Stadt auch dich umbringen. Also die Lage ist ernst. Als er immer noch zögerte, so sind wir Menschen. Man fasst sich an den Kopf. Da kommen zwei Boten Gottes, wollen ihn retten und er zögert und zögert und zögert immer noch. Und dann geschieht etwas Erstaunliches. Als er immer noch zögerte, packten die Männer Lot bei der Hand, dazu seine Frau und seine Töchter und führten ihn aus dem Ort. Erst draußen ließen sie sie wieder los, weil, und jetzt kommt die Begründung, weil der Herr ihn verschonen wollte, weil Gott barmherzig war. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, wie barmherzig Gott war, denn die Frau wollte lieber in Sodom bleiben und die Töchter hatten nichts von Gottes Wesen. Und Lot wollte eigentlich auch dort bleiben. Aber Gott war barmherzig und hat ihn verschont und hat ihn, ja, sie nahmen sie bei der Hand und haben sie rausgeführt. Nur so als einzelne Lichter aus der Geschichte, der großen Geschichte Israels, wie barmherzig Gott ist. Und das war eine der ganz frühen Geschichten im 1. Mose 19. Manche Bibelübersetzungen haben auch dort statt verschonen das Wort, weil Gott barmherzig mit ihm war. Und hier ist so der letzte Vers im Alten Testament, wo Barmherzigkeit vorkommt. Gott spricht in Sacharja 10, Vers 6. Dort sagt er, und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Josef, sprich Israel, das Nordreich, erretten und werde sie heimkehren lassen, weil ich Erbarmen mit ihnen habe. Einfach auch ein Schluss aus dem Wesen Gottes heraus, dass Gott das, was damals zu der Zeit so war, ändern wird. Nicht mehr überall verstreut, die Israeliten, sondern er wird sie heimkehren lassen. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, das macht er bis heute, bis jetzt. Israeliten aus Äthiopien, Juden aus Äthiopien, Israeliten aus Russland kehren ins Land nach Hause. Es ist erstaunlich. Und sie sollen sein, als hätte ich sie niemals verstoßen. Was für ein Gedankengang. Wie viel Barmherzigkeit Gottes da drin. Nicht zweitklassig, sondern sie sollen sein, als hätte ich sie niemals verstoßen. Gott ist der wiederherstellende Gott. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott und werde ihnen antworten, werde mit ihnen reden. Und dass er das getan hat auf ganz neue Weise, das sehen wir wieder in Jesus. Noch eine Geschichte über die Barmherzigkeit Gottes. Ich kann sie nur kurz anreißen. 2. Chronik 33. Ich habe gedacht, weil wir hier ja recht selten aus Chronik predigen, einen Bericht Chronik. Hochspannende Geschichte. Einer der späten Könige in Juda. Manasse war bei Herrschaftsantritt 12 Jahre alt. Recht jung für einen König. Sein Vater war ein treuer Gottesmann, Gott hat ihn sehr beschenkt, Hiskia, wer ein bisschen die Königsgeschichte gelesen hat, der kennt das, einer, der das Volk zurück zu Gott führte. Dann wurde sein Sohn mit 12, weil der Vater eben verstorben war, König. Und regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was der Herr verabscheute, und übernahm die schrecklichen Bräuche der Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Höhenheiligtümer wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er ließ Altäre für Baal und Pfähle für die Aschera aufstellen. Er warf sich vor dem Heer der Sterne am Himmel nieder, brachte ihm Opfer, und er stellte Altäre im Haus des Herrn auf, das dieser doch zur Wohnstätte seines Namens bestimmt hatte. In beiden Vorhöfen des Tempels errichtete er Altäre zur Verehrung der Sterne. Seine eigenen Söhne ließ er im Tal Ben Hinnom als Opfer verbrennen. Er gab sich mit Zauberei, Zeichendeutung und Wahrsagerei ab, ließ sich mit Toten und mit Orakelgeistern ein. So tat er vieles, was der Herr verabscheute, und forderte seinen Zorn heraus. Er ließ auch ein Götzenbild anfertigen und im Haus Gottes aufstellen, von dem Gott doch zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte: In diesem Haus und in Jerusalem, das ich mir aus allen Stämmen Israels ausgesucht habe, soll mein Name für immer wohnen. Ich will Israel nicht mehr von dem Boden entfernen, den ich euren Vorfahren gegeben habe, wenn sie mir nur gehorchen und die Gebote und Vorschriften meines Gesetzes befolgen, das mein Diener Mose ihnen verordnet hat. Aber Manasse verführte sie, mehr Böses zu tun, als die Völker, die Jahwe vor den Israeliten beseitigt hatte. Jahwe warnte Manasse und sein Volk, doch sie achteten nicht darauf. Katastrophale Zustände. Da ist einer, der tut nur, was Gott missfällt. Fortwährend. Und das, was sein Vater gut gemacht hat, macht er rückgängig auf Böse. Und Gott warnt ihn und er hört nicht. Und das Volk wird gewarnt und sie hören nicht. Da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien gegen sie anrücken. Und Assyrien war damals die Großmacht. Das bisschen, was von Juda übrig blieb, hat keine Chance. Diese Männer, der Heerführer, der Hiskia, sein Vater, hatte schon mit dem zu tun, ja, mit einem anderen Heerführer. Der Herr ließ den Heerführer kommen. Sie fingen Manasse mit Widerhaken, fesselten ihn mit Bronzeketten und brachten ihn nach Babylon. Die waren bekannt, sind bis heute bekannt für Grausamkeit, die Assyrer. Die haben viele schreckliche Dinge erfunden, wie man Menschen quälen kann. Und die haben den Manasse gefangen. Und wenn wir sein gottloses Treiben sehen, dann denken wir, er hat es verdient. Und jetzt kommt etwas völlig Verrücktes. Wer das liest, denkt, sowas gibt's nicht. Sie haben ihn also gefangen und öffentlich gemacht, der hier hat keine Chance mehr. Er hat mit Bronzeketten eingewickelt und nach Babylon geführt, das ist kein König mehr, der ist gefangen, der ist besiegt. In dieser Notlage wandte er sich an den Herrn, den Gott seiner Väter. Ja, jetzt, wo er nichts mehr kann, wo er Not hat, dann schreit er zu Gott. Er flehte ihn an und demütigte sich tief vor ihm. Ich weiß nicht genau, wie ein in Bronzefesseln geketteter Mensch sich noch demütigen kann, der war fertig. Aber innerlich, Gott hat sein Herz gesehen. Und dann steht in Vers 13, als er so zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten und er hörte sein Gebet. Er ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren und weiter als König regieren. So erkannte Manasse, dass Jahwe Gott der Herr ist. So barmherzig ist Gott. Kann die ganze Geschichte nicht auslegen. Sie hat mich fasziniert. Da macht einer ständig, was Gott missfällt. Und an demütigt er sich vor Gott. Er kennt Gott als Gott an und Gott vergibt. Er vergibt alles. Er rechnet nicht 1:1 auf, sondern er bringt ihn aus Babylon zurück nach Jerusalem und lässt ihn weiter regieren. Manasse ist dann wirklich umgekehrt. Er hat eine Menge gute Dinge dann versucht, Dinge wieder gut zu machen, die er vorher böse gemacht hat. Ja, wenn ihr Zeit habt die nächsten Tage, lest mal 2. Chronik 33. Es ist ergreifend, wie barmherzig Gott ist. Betrachtet Gott, den Vater. Ja, ich wollte nicht ohne Jesus eine Predigt halten, auch beim Alten Testament. Damals natürlich in Lukas 6, wo unser Vers steht, gab es das Neue Testament noch nicht. Aber zwei Verse aus Johannes 12. Johannes 12, Vers 44. Jesus aber rief mit lauter Stimme: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat, also an den Vater. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Jesus und der Vater sind eins. Deshalb, wenn wir Gott den Vater betrachten, betrachten wir natürlich auch Jesus und sehen die Barmherzigkeit Gottes und sehen, wie barmherzig Jesus ist und sehen unser Vorbild für Barmherzigkeit. Das Dritte, lebe wie Gott, dein Vater. Ich hoffe, ja, ihr denkt noch dran, Gott, dein Vater, wir können das nur leben. Nein, wir können es überhaupt nicht leben. Seid barmherzig wie Gott, wie euer Vater barmherzig ist, können wir nicht leben. Ich kann es nicht. Barmherzigkeit ist nicht meine Naturgabe. Und selbst dann kann ich es nicht. Und ich habe einige Jahre um Barmherzigkeit gebetet, weil es da steht, weil es in Lukas 6, Vers 36 steht. Dieser Vers hat schon was in meinem Leben gemacht. Ich weiß nicht mehr wie lange, aber längere Zeit habe ich immer wieder gebetet: Vater, schenk mir Barmherzigkeit, so wie es da steht, weil ich es nicht bin. Ich bin es nicht. Da ist eher die alte Natur der Hartherzigkeit. Und wenn es dir genauso geht, dass du es auch nicht kannst, kannst du beten. Du kannst den Vater um Hilfe bitten. Und du kannst andere bitten, mitzubeten, dass du mehr in sein Bild geprägt wirst. Du kannst üben. Und du kannst den Vater und seinen erstgeborenen Sohn Jesus immer wieder genau anschauen. Wie ist er? Wie barmherzig? Wie reagiert er? Ja, immer wieder der Slogan, der es vor Jahren schon gab: Was würde Jesus tun? Der passt auch hier. Wie barmherzig würde er jetzt sein? Nun, durch Gottes Gnade bin ich schon ein bisschen weitergekommen mit der Barmherzigkeit, aber von der Maßgabe hier unseres Bibelverses bin ich noch weit entfernt. Barmherzig, so wie Gott, bin ich leider noch nicht. Bin noch unterwegs. Ich hoffe, einige von euch sind schon weiter als ich. Ich wünsche das. Und ich wünsche, dass wir in diesem neuen Jahr mit dieser Jahreslosung weiter wachsen in dieser Herausforderung. Lebe wie Gott, dein Vater. Wir haben ja ein ganzes Jahr zum Üben. Also nicht nur ein Jahr, ein ganzes Leben zu üben. Ja? Und wenn wir da nochmal in den Zusammenhang schauen, Lukas 6, dann lese ich uns die Verse, denn da wird das recht konkret ausgeführt, ab Vers 27. Doch euch, ja, Lukas 6, ab Vers 27, doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, da merkt man schon, Jesus redet wieder von einer Beziehung, Leute mit offenen Ohren für sein Wort, sage ich: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jeden, der dich bittet. Wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten, denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und jetzt kommt unser Vers, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Er macht es noch an einigen Vergleichen deutlich. Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die nächste Grube fallen? Ein Jünger ist doch nicht besser als sein Lehrer. Erst wenn er alles von ihm gelernt hat, wird er so weit sein wie dieser. Ja, wenn wir alles von ihm gelernt haben, von unserem Vater, von Jesus, seinem erstgeborenen Sohn, dann, wenn wir ihn sehen, dann werden wir sein wie er. Und anschließend kommt das Bild von dem Splitter und dem Balken. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von John am 9.2. vergangenen Jahres. Die hieß Liebe ungewöhnlich. Und da war genau dieser Text. Wer sie nachhören will, ja, da ist der ganze Abschnitt, wird da durchgegangen. Und eine Woche später dann über Splitter und Balken. Was machen wir mit dieser Jahreslosung, als Einzelne, als Gemeinde, mit diesem Beziehungsappell? Wir klären unsere Beziehung zum Vater. Ist er mein Vater? Lob und Dank, haben wir viel Grund zum Danken. Und wir üben ihn zu leben. Wir betrachten unseren Vater und üben ihn nachzuahmen. In unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unserer Familie, bei der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, da, wo es uns an die Nerven geht, wo wir unbarmherzig sein wollen, üben wir uns in Barmherzigkeit. Übungsfelder wird es ins neue Jahr ganz sicher geben. Dieses Jahr hatte ich noch kein schwieriges Übungsfeld. Aber das Jahr ist auch noch nicht so alt. Bin gespannt, wie es schon morgen wird. Ich kann mich erinnern, zwischen Weihnachten und Neujahr hatte ich ein paar Übungsfelder. Aber das ist kein Grund, traurig zu sein, sondern ein Grund zur Freude. Warum? Weil es eine Freude ist für Kinder Gottes, wenn sie mit ihrem Verhalten dem Vater Ehre machen. Und da sind wir dran, da sind wir unterwegs. Und so wünsche ich uns viel Freude mit dieser Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Amen.